Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Jetzt ist's raus. Lange habe ich auf diesen Moment gewartet. Meine erste Predigt als euer Pastor. Was sind die ersten Worte? Was sind die ersten Worte, die ich sage? Was möchte ich voranstellen? Ich wurde in der Vergangenheit von einigen von euch gefragt, was sind so deine Vorstellungen für die Gemeinde? Welche Ziele hast du? Welche Visionen? Wenn du nach vorne schaust, was siehst du? Das möchte ich sehen. Ich möchte mir nichts anderes vornehmen, unter euch zu wissen als Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Das scheint mir angemessene Worte zu sein für den Anfang. Was die Vorzeichen sind für das, was kommt. Was tut Paulus hier, wenn er das hier schreibt? Im ersten Korintherbrief. Ist er ein Feind von Klugheit? Ist er gegen Intelligenz? Soll das eine gute Nachricht sein für Schüler, die den Unterricht schwänzen sollten? Ist er für naives oder dummes Christentum? Ist es das, was er sagen möchte? Ich nehme mir vor, nichts zu wissen. Ich denke nicht. Er definiert hier was. Er definiert sein Ziel, was er hat. Er definiert seine Ausrichtung und seine Herzenshaltung. Er proklamiert, er ruft aus: Ich möchte ein Leben mit dem Kreuz. Wir haben sogar zwei hier in diesem Raum. Mit dem Kreuz im Zentrum. Das Kreuz Jesu Christi soll mein Zentrum sein. Warum bist du heute hier? Was hast du dir vorgenommen? Was sind deine Erwartungen? Bist du hier, um später Kaffee zu trinken? Oder leckere Brötchen abzugreifen? Bist du hier, um einen neuen Pastor zu sehen? Das mag alles nicht schlecht sein. Aber ich wünsche mir, dass wir hier sind. Dass wir uns entfachen lassen von dem Kreuz und dass wir erkennen, was ist dieses Kreuz? Was will dieser Gekreuzigte von mir? Und ich möchte diesen Gekreuzigten mitten in meinem Zentrum haben. Mitten in meinem Herzen soll es der Antrieb sein. Damit das gelingt, brauchen wir nicht nur Worte, sondern wir brauchen vor allem Gott. Und deswegen möchte ich beten. Jesus, du bist der Gekreuzigte und du bist der, der im Mittelpunkt steht. Du selbst bist es, der sich hier in diesem Gottesdienst, der sich aufdrängt, der sagt: Hallo, hier bin ich, geh nicht an mir vorbei, schau mich an. Sieh mich an, sieh mir in die Augen und hör mir zu. Herr, befähige uns, deine Worte zu hören. Deine Worte zu hören und auch danach zu handeln. Das zu tun, was dir gefällt. Lass uns dich erkennen. Schenke uns, dass wir dein Kreuz immer in unserem Zentrum haben. Amen. Wir haben nur einen Vers für heute. Nur ein Vers für diese Predigt. Und der Vers reicht auch. Man könnte noch viele weitere Predigten predigen. Eine soll jetzt erstmal reichen. Und ich möchte mit euch die einzelnen Worte, die Paulus hier verwendet, anschauen. Was macht er hier mit diesen Worten? Was sagt er aus? welche Dynamik hat das, was er hier schreibt. Und auf der nächsten Folie, ich habe euch das mal fett gedruckt, beginnen wir mit der ersten Zeile. Ich nahm mir vor. Ich glaube, dieses Vornehmen, dieses Vorhaben, was Paulus hat, das ist in unseren Kreisen erklärungsbedürftig. Er nimmt sich etwas vor. Das ist im Deutschen sehr, sehr vorsichtig in meiner Bibel übersetzt, muss ich sagen. Denn dieses Wort hat ziemlich viel Gewicht. Es soll nicht nur bedeuten, ich habe eine Art Vorsatz. Ich habe eine Idee und ich hoffe, dass ich mich dran halte. Dieses Vornehmen, sich vornehmen, bedeutet einen festen Beschluss zu fassen, eine Entscheidung zu treffen, etwas zu bestimmen, etwas auszuwählen. Es ist kein Laufen ins Leere, sondern ich entscheide mich für etwas mit meinem ganzen Herzen, eine feste Entscheidung. Warum glaube ich, dass das erklärungsbedürftig ist? In evangelikalen Freikirchen, so wie wir eine sind, sind die Gottesdienste voll von Entscheidungen. Wer mehr als 2-3 Mal in einer Freikirche war, hat bestimmt schon einmal in einem Gottesdienst gehört, entscheide dich für ... Entscheide dich für ... Ihr guckt alle wie ein Fragezeichen. Ich habe es oft erlebt. Entscheide dich, entscheide dich, entscheide dich. Diese Entscheidung ist so eine Sache. Es ist wie eine Medaille mit 2 Seiten. Entscheidungen zu treffen, das ist sehr gut. Sich etwas bewusst zu machen, wo möchte ich eigentlich hingehen? Entscheidungen für den Glauben zu treffen, war ein Grund für große Erweckungen auf diesem Planeten. Dass Leute gesagt haben, Prediger, die aufgestanden sind, haben gesagt, Leute, nicht mehr Tradition, nicht mehr Elternglauben, einfach aufnehmen, aber selber gar nicht das Leben. Triff eine Entscheidung. Positioniere dich. Das ist die eine Seite, die finde ich recht gut. Es gibt aber auch eine andere Seite. Und diese andere Seite sieht so aus, dass in unseren Gottesdiensten Folgendes passiert. Dies entscheide dich wird so inflationär gebraucht, so oft, dass man das Gefühl hat, ich muss mich immer neu irgendwie ausrichten. Immer, dass es gar nicht so konkret ist. Manchmal weiß man auch gar nicht so richtig, wofür soll ich mich jetzt entscheiden? Dazu kommt, dass die Entscheidungen oft ziemlich flach sind. Wie oft habe ich gehört, sag einfach Ja zu Jesus. Das habe ich selber gepredigt. Sag einfach Ja zu Jesus. Und der vor mir wusste gar nicht, was will der eigentlich? Ja, okay, ich sage Ja zu Jesus. Du hast gesagt, Jesus liebt mich. Ich liebe mich auch. Finde ich gut. Ich sage Ja zu Jesus. Ich mache eine Entscheidung. Entscheidungen sind gut, aber nur, wenn sie wohl überlegt sind und Tiefgang haben. Denn wenn eine Entscheidung nur flach ist, dann ist sie morgen wieder verweht. Wir werden noch sehen, dass die Entscheidung, die Paulus trifft, keine flache Entscheidung ist. Es ist nicht einfach nur dahergesagt. Durch flache Entscheidungen, die mal eben dahergesagt werden, okay, ja, ich entscheide mich dafür, ja, ist okay, ich positioniere mich jetzt dazu, ohne ganzem Herzen. Was folgt daraus? Die Menschen verändern sich nicht. Gott ist ein Gott, der Veränderung möchte in unserem Leben. Wer eine flache Entscheidung für Jesus trifft, der wird keine Veränderung in seinem Leben erfahren. Das Resultat ist, dass Menschen einen Charakter haben, der so war wie vorher. Es gibt kein Vorher und Nachher. Der Charakter verändert sich nicht. Die Gedanken verändern sich nicht. Dass sie gottgemäß werden. Dass ich anfange, göttlich zu denken. Wie denkt Gott über Dinge? Sondern dass ich einfach so denke, wie ich denke. Die Taten verändern sich nicht. Das, was ich praktisch tue, es ist das Gleiche wie vorher und jetzt nach der Entscheidung. Die Emotionen verändern sich nicht. Dass ich mich schulen lasse von Gott. Wie sollen meine Emotionen sein? Wie möchte er, dass ich fühle? Dass ich mit meinem Zorn umgehen lerne. Dass ich lerne zu lieben, bedingungslos wie er. Und oft ist das Problem darin, dass Menschen eine flache Entscheidung treffen, die keinen Tiefgang hat, kein Wurzelwerk hat, weil das Kreuz Jesu ein Rätsel bleibt. Ich habe die Erfahrung gemacht, erst wenn das Kreuz Jesu in der Tiefe erklärt wird und gepredigt wird, dass dann überhaupt ein geistliches Verständnis dafür da ist, was Gott von einem möchte. Aber wenn man eine geringe Sicht vom Kreuz hat, wenn man gar nicht versteht, was hat es denn damit auf sich? Jesus war am Kreuz. Das ist so unglaublich romantisch. Da gibt jemand sein Leben für mich. Es ist so wie in einem Hollywood-Film. Ja, aber was passiert da am Kreuz? Und es gibt etliche Christen, die können diese Frage gar nicht beantworten. Was ist an diesem Kreuz geschehen? Und wenn ich nicht verstehe, was dieses Kreuz sein soll, dann kann es auch nicht ins Zentrum rücken. Und wenn es nicht im Zentrum meines Herzens ist, dann wird es auch keine Veränderung geben vom Kreuz her. An diesen kurzen Worten erkennen wir, Paulus rät uns, dass ein Leben mit dem Kreuz im Zentrum einer Entscheidung bedarf, einer willentlichen, festen Entscheidung. Die Frage ist nur, warum möchte er, dass wir uns entscheiden? Und da kommen wir zu dem nächsten Punkt. Warum entscheidet er sich? Erstmal müssen wir schauen, okay, ich nehme mir vor. Warum entscheidet er sich? Wir haben einen ziemlich langen Lesungstext gehört aus Apostelgeschichte 18. Der ein oder andere hat sich vielleicht gefragt, was soll dieser lange Text? 18 Verse. Wer genau hingehört hat, hat gemerkt, dass Paulus sich zu dieser Zeit in Korinth befand. Und wenn wir jetzt diesen Vers lesen, ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, erinnert er die Korinther, da war mal was. Ich erinnere euch an etwas, was mal passiert ist. Und dieses Vergangene, was er in ihn in Erinnerung rufen möchte, das haben wir gelesen. In Apostelgeschichte 18. Warum trifft Paulus also jetzt eine Entscheidung getroffen damals? Ich bin der Überzeugung, dass er diese Entscheidung treffen musste, weil die ganze Botschaft des Evangeliums von Jesus, vom Kreuz und von der Auferstehung, dass sie in Gefahr stand, verloren zu gehen. Davon bin ich überzeugt. Und es gibt mindestens zwei Umstände, die Paulus dazu gedrängt haben könnten, diese Botschaft fallen zu lassen. Wir haben in Apostelgeschichte 18 gehört, dass Paulus von Athen nach Korinth kam. In Athen hat er große Probleme. Einige haben ihn geglaubt, viele nicht. Viele haben ihn verspottet. Haben gesagt, was erzählst du hier von einer Auferstehung? Bist du bekloppt? Bist du verrückt? Das ist ganz schön hart, wenn man von etwas überzeugt ist und es erzählt und auf einmal kriegt man eine Breitseite. Das ist doch Mist, was du erzählst. Das hat er in Athen erlebt. Und jetzt kommen wir nach Korinth, was wir gehört haben im Lesungstext. Was passiert? In Korinth kriegt er Probleme. Die Leute glauben ihm nicht. Nur wenige glauben ihm. Das Problem ist, er hat keinen Erfolg mit seiner Botschaft. Die Leute wollen lieber Rhetorik, ordentliche Weisheit. Sie wollen Wunder sehen. Sie wollen Philosophie. Und Paulus kommt, erzählt von einem Jesus, der Sohn Gottes, der am Kreuz stirbt und aufersteht. Alles, was für ihn übrig war, waren Beschimpfungen und Verspottung. Das ist der Umstand, in dem Paulus sich befunden hat. Und Paulus war ein gelehrter Mann. Der war nicht dumm. Der war sehr intelligent. Er war sehr gut geschult zu seiner Zeit. Aber was ich interessant finde, ist, dass er sich nicht sagt, okay, die Leute glauben mir nicht. Die Leute verachten mich für das, was ich sage. Vielleicht auch, wie ich es auch sage. Aber der Inhalt, den ich überbringen möchte, der kommt nicht an. Jetzt könnte er sich folgende Überlegung stellen. Ich bin ja eigentlich klug. Ich bin geschult. Ich bin intelligent, ich kann lesen und ich kann mir auch vieles noch aneignen, was auch denen gefällt. Und jetzt steht er in folgender Gefahr. Er hat viele Kompetenzen und seine Umgebung möchte was anderes hören. Die Gefahr ist, sich anzupassen. Die Gefahr ist, das zu erzählen, was die Leute hören wollen. Hätte er das getan, hätte er viele Leute gewonnen. Was wäre aber passiert? Er hätte das Zentrum seiner Botschaft hinter sich gelassen. Und deswegen sage ich, dass Paulus in Gefahr stand, diese Botschaft beiseite zu schieben. Seine Umstände um ihn herum haben ihn fast dazu genötigt, sich zu verändern. Seine Kompetenzen hätten ihm das sogar ermöglicht. Und das ist eine ganz gefährliche Mischung. Und diese gefährliche Mischung betrifft uns auch heute. Bei uns ist es vielleicht nicht, dass Leute die ganze Zeit Wunder sehen wollen oder philosophische Weisheit. Aber wir haben heute andere Themen. Wie schaut es aus mit dem Atheismus? Humanismus? Rationalismus? Liberalismus? Oder religiöser Pluralismus? Was ist religiöser Pluralismus? Alles ist eins. Wir beten alle einen Gott an. Es ist doch alles gut. Es ist doch alles in Ordnung. Und einige Christen machen den Fehler, dass sie sich auf diese Schiene begeben. Und verwenden sogar eine Argumentation, wenn ich ein bisschen Wahrheit rausnehme, dann gewinne ich vielleicht jemanden. Ja, wofür? Für dich. Aber nicht für Jesus Christus und sein Reich. Und das ist das Erstaunliche, dass Paulus stehen bleibt. Er kommt aus Athen, hat Probleme. Probiert es nochmal in Korinth, hat Probleme. Mensch, Paulus, komm, ändere dich doch ein bisschen. Erzähl nicht so viel vom Kreuz. Und er sagt den Korinthern, ich nahm mir nichts. Ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen als Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Diese Entscheidung läuft nicht ins Leere. Es ist eine Entscheidung aus ganzem Herzen. Eine Entscheidung, wo wirklich er sich entschieden hat, Tod oder Leben. Die Leute können mich auch killen. Die schnappen mich, zack. Die wollten ihn vor den Richterstuhl schleppen. Gott hat gesagt, Junge, ich bin bei dir. Keine Sorge. Ich bin bei dir. paar Verse vor unserem Predigttext heißt es im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, 22 und 23. Und weil Juden Zeichen fordern, Wunder, und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt. Den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Juden suchen Wunder. Griechen, damit sind einfach die Völker, die nicht jüdischen Völker gemeint, also ihr könnt euch auch zu den Griechen zählen. Griechen fordern Weisheit. Paulus gibt den Menschen nicht das, was sie suchen. Er gibt auch den Menschen nicht das, was sie fordern. Ein guter Prediger wird daran erkannt, dass er den Menschen das gibt, was sie brauchen. Wenn die Welt nach irgendwelchen komischen Dingen sucht, müssen wir nicht hinterherlaufen. Wenn die Welt nach irgendwelchen komischen Dingen oder etwas fordert, dann müssen wir es ihr nicht bieten. Wir müssen den Menschen das geben, was sie brauchen. Und das ist Jesus Christus am Kreuz. Und das ist ein Problem, was uns betrifft. Wir müssen uns entscheiden. Wir müssen uns entscheiden. Viele Kirchen, und verzeiht mir den saloppen Ton, aber viele Kirchen verhalten sich wie Huren. Sie laufen hin und her, überlegen neue Strategien, neue Systeme und laufen wie eine Prostituierte der Welt hinterher und bieten sich an. Komm mit mir. Hauptsache, ich krieg dich. Anstatt zu stehen und zu sagen, schaut auf Jesus, ihr braucht der Rettung. Aber das wollen die Menschen nicht hören. Die Menschen wollen auch nichts von Sünde hören. Predige Christus, ihn als gekreuzigt. Aber wer soll das denn glauben? Das ist doch dumm. Wen überzeugt das? Predige Christus und ihn als gekreuzigt. Meine Frau und ich wir hatten das Glück, dass wir für ein paar Tage in der Türkei waren, Urlaub machen konnten. Und wir sind mit einigen einheimischen Türken ins Gespräch gekommen. Gott sei Dank die Möglichkeit, auch von Jesus zu erzählen. Ich merke immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche, über den Glauben, viele Dinge gibt, die ich ihm erzählen könnte. Und das vieles auch angenehmer ist, ihm zu erzählen, über Wunder, dass Gott gut ist. Und alles auch richtig und das kommt auch in dem Gespräch. Aber ich merke immer wieder, es ist eine Überwindung, es ist so eine Überwindung, Menschen zu sagen, Jesus Christus ist gekreuzigt worden. Warum? Aufgrund deiner Schuld. Und dann einem Menschen ins Gesicht zu sagen, du bist Sünder. Du hast Jesus nötig. Das ist eine Überwindung. Aber es ist das, was uns gesagt ist, tut es. Ihr sitzt heute hier. Ich kenne nicht alle von euch. Einige kenne ich schon. Das ist eine Freude. Und irgendwann wurde euch gesagt, ihr seid Sünder und ihr braucht Vergebung. Ihr seid immer noch hier, oder? Und ihr liebt immer noch Jesus, oder? Ihr habt ewiges Leben, oder? Diese Botschaft war wichtig. Vergesst das nicht. Wenn ihr erlebt habt, dass ihr von eurer Sünde befreit wurdet, dass euch vergeben wurde. Behaltet dieses Geschenk nicht einfach nur für euch. Erzählt den Menschen, dass euch vergeben wurde. Erzählt ihnen auch von Wundern und dass Gott gut ist und dass Gott Liebe ist. Aber zeigt ihnen auch, wie Gott euch geliebt hat. Dass er euch vergeben hat durch Jesus am Kreuz. Ein Leben mit dem Kreuz im Zentrum bedarf einer bewussten Entscheidung. Ein Leben mit dem Kreuz im Zentrum ist imstande, sich völlig hinzugeben und das eigene Kreuz zu tragen, so wie Paulus es vormacht. Trotz der Widrigkeiten, ich nehme nur das vor. Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Das führt uns zum letzten Abschnitt. Ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Stimmt das? Ist das wirklich wahr, was Paulus hier schreibt? Überlegt einmal. Paulus sagt, ich werde nur eine Sache wissen, und das ist Jesus Christus und ihn gekreuzigt. Aber stimmt das wirklich, was er da sagt? Auf den ersten Blick nein. Das stimmt nicht. Es ist einfach nicht wahr. Ist etwa jede Predigt von Paulus in der Gemeinde in Korinth immer nur über das Kreuz gegangen? Ging es immer nur, Jesus Christus ist für dich gestorben und dann entfaltet er das? Wer den ersten und zweiten Korintherbrief gelesen hat, weiß, da gibt es noch eine ganze Reihe anderer Themen. Viele Themen. Familienleben, Eheleben, Gottesdienstordnungen, Abendmahlprobleme, wir feiern heute Abendmahl, Geistesgaben und noch viele andere Themen. Paulus, das stimmt doch nicht. Das stimmt doch nicht, wenn du sagst, ich habe mir nur das eine vorgenommen. Nur das eine zu wissen, Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Er war 1,5 Jahre in Korinth. In Ephesus war Paulus sogar 3 Jahre. Dort sagt er, ich habe euch, aufgepasst, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes gepredigt. In 3 Jahren. Das ist mal nicht schlecht. Ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes gepredigt. Hat er sich da was anderes vorgenommen, als Jesus Christus und ihn als gekreuzigt zu predigen? Witzigerweise lesen wir in Apostelgeschichte 20, dass Paulus bei seinen Abschiedsworten sagt, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes gepredigt, ich habe euch nichts vorenthalten, alles habe ich euch gepredigt. Aber dann fasst er seine Botschaft in einem kurzen Satz zusammen. Ich habe Juden und auch Heiden gepredigt, die Buße zu Gott und Glaube an Jesus Christus. Eine Umschreibung für das Evangelium, die gute Nachricht. Also was ist jetzt nun? Hat er sich nur entschieden, das eine zu predigen oder andere Dinge? In Korinth, ich habe die Themen aufgezählt, hat er sich entschieden, nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt, also das Evangelium zu predigen. Ich will nur das Evangelium unter euch wissen. Und dennoch entfaltet er viele andere Themen. Warum schreibt er das so? Das ist für uns ziemlich wichtig. Es ist in Ordnung, wenn wir auch über andere Themen sprechen. Es ist sogar wichtig, dass wir über andere Themen sprechen. Aber Paulus, und das ist interessant, der verbindet alle Themen in dieses Oberthema. Er integriert sie alle in das Kreuz. Geistesgaben entfaltet er und er schreibt, wie das mit den Wundern ist, wie das mit dem Sprachengebet ist, wie das mit der Prophetie ist. Aber das ist kein Thema, was für sich steht, sondern eingebettet ist in dem Kreuz. Er sagt den Korinthern, ein Beispiel, er sagt zu den Korinthern, ich möchte lieber 5 Worte mit dem Verstand zu euch sprechen, als 1000 in der Sprachenrede, die niemand dann verstehen wird. Und man vermutet, diese 5 Worte sind genau die hier. Im Griechischen sind es genau 5 Worte. Jesus Christus und ihn gekreuzigt. Abendmahlsprobleme. Ehe. Alles fundiert er mit dem Kreuz. Und das ist für mich ein Vorbild. Und ich wünsche mir, dass wir, wenn wir über Themen sprechen, die unser Leben angehen, die unser Glaubensleben angehen, egal welche Themen es sind, dass wir uns immer darauf besinnen, okay, was ist das Fundament? Was ist das große Ganze? Wir dürfen nicht das große Ganze verlieren und uns auf so Inselplätze begeben. Stellt euch vor, ihr seid mit einem Schiff auf dem Meer unterwegs und ihr schippert da so lang. Das war bei uns jetzt der Fall in der Türkei. Und viel Wasser. Und immer wieder Riesen, ja, was war das? Das waren Berge, das waren Riesenfelsen. Sah noch gut aus. Und dann wieder eine schöne Bucht, wo man gerne baden würde. Und ihr schippert so und denkt, Mensch, die Insel, die ist schön. Da möchte ich mal hin. Und ihr genießt diese Insel, das ist alles super. Und ihr beschäftigt euch die ganze Zeit mit diesem Inselkomplex und vergesst, was es für eine Vielfalt gibt. Geht zurück auf euer Boot, schaut euch andere Sachen an. Ihr werdet zu den Inseln aber nur kommen, zu den jeweiligen Inseln, wenn ihr euch auf dem Ozean befindet. Und der Ozean ist viel, viel tiefer, viel, viel kostbarer als die kleinen Inseln. Und dieser Ozean ist das Evangelium, wo ich weiß, es ist ein schwacher Vergleich. Es ist wirklich nur ein schwacher Vergleich. Aber mir hat es geholfen. Ich möchte in dem Evangelium mich bewegen und alle anderen Glaubensthemen anschiffen, aber immer nur vom Ozean aus. Ich möchte nicht anfangen, über skurrile Wunder, Prophetien zu überlegen, ohne das Kreuz im Hintergrund zu haben. Vielleicht bringt euch auch dieser Vergleich nichts. Mir hat er geholfen, das ein bisschen einzuordnen. Das Evangelium ist nicht, wie viele meinen, nur ein ABC des Christentums, so die Basics, die Grundlagen. Das dachte ich früher. Nee, das Evangelium ist das A bis Z. Wirklich alles wird von dem Evangelium bestimmt. Alles wird von dem Kreuz durchdrungen, alles wird davon bestimmt. Es sind nicht nur die kleinen Anfänge, die man einmal verstanden hat und dann geht es weiter. Immer wieder brauchen wir einen Tiefgang in diesem Evangelium, weil es so einen tiefen Schatz hat, den niemand bergen kann. Und Paulus legt darauf den Finger, auf dieses Evangelium, weil er weiß, dass wir Menschen dazu neigen, uns auf andere Themen zu versteifen. Unser Vertrauen auf uns zu setzen, auf unsere Heiligkeit, auf unsere Geistbegabung, auf unsere Selbstgerechtigkeit. Das ist nicht unser Fundament. Wir brauchen Jesus, wir brauchen das Evangelium. Ein abschließender Gedanken möchte ich euch gerne weitergeben. Was bedeutet es, Jesus Christus als gekreuzigt zu kennen oder darum zu wissen, wie Paulus es sagt? Wissen und kennen, das ist das gleiche Wort hier. Man muss wissen, dass für dieses Wort Wissen kennen, das ist nicht einfach nur, okay, ich habe deine Info. Das ist nicht damit gemeint. Das ist eine tiefe innere Überzeugung mit gemeint mit diesem Wort. Dass ich eine tiefe innere Überzeugung über etwas habe. wenn man dieses Wort Wissen auf eine Person bezieht, in dem Fall auf Jesus, dann bedeutet dieses Wort, dass man ein gutes Verhältnis zu dieser Person hat, dass man jemanden gut kennt. Und wenn jetzt Paulus sagt, ich habe mir nur das vorgenommen, Jesus Christus zu kennen, eine gute Beziehung zu ihm zu haben, dann verstehen wir, was er damit sagen möchte. Es geht in unserem Leben darum, Jesus persönlich zu kennen, in Gemeinschaft mit ihm zu sein, den Gekreuzigten zu kennen. Jesus war am Kreuz und die Menschen haben zu ihm gesagt, komm herunter. Und er hätte es tun können. Er hat es nicht getan. Warum? Weil Jesus seinem Vater gehorsam sein wollte und weil er uns lieben wollte. Und das ist das, was Paulus meint. Ich will Jesus kennen. Deswegen sagt er in einem anderen Brief, ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Kannst du das sagen? Mein Glaubensleben richte ich an Jesus, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Der nicht irgendjemanden geliebt hat, sondern mich. Das ist das, wovon Paulus hier spricht. Ich will nur Jesus kennen. Nur Jesus und ihn allein. Ein Leben mit dem Kreuz im Zentrum braucht eine feste Entscheidung. Ein Leben mit dem Kreuz im Zentrum ist imstande, Widrigkeiten zu überstehen, das Kreuz auf sich zu nehmen. Aber vor allem ist es tief verbunden mit dem Herrn des Kreuzes.